Wenn wir heute an Europa denken, dann denken wir vor allem an die Ränder, an die Ukraine, wo wir Krieg haben, an Lampedusa, wo Opfer von Kriegen ankommen und so weiter. Von den internationalen Organisationen hört man dagegen recht wenig. Hans-Gerd Pöttering war lange Zeit in einer dieser Organisationen prägend aktiv. Er ist der einzige Abgeordnete, der dem Europaparlament von Anfang an ununterbrochen bis zu diesem Sommer angehört hat. Er war Präsident des Parlaments und hat die christdemokratische Fraktion geleitet. Eine erste Frage an ihn ist also, ob die Zeit des Zusammenwachsens vorbei sei.
Pater Hagenkort, gerade wenn man über die Ukraine redet, dann muss man darauf hinweisen, dass die Europäische Union zwar Europa ist, aber nicht das ganze Europa. Die Ukraine gehört zu Europa, aber nicht zur Europäischen Union. Und die Aggression Russlands gegenüber der Ukraine, das Wegnehmen der Krim, die Einmischung in der Ostukraine, ist auch nur möglich, weil die Ukraine nicht Teil der Europäischen Union ist. Und diese schlimmen Vorgänge um die Ukraine sollten uns Europäer in der Europäischen Union, also der Staatengemeinschaft von 28 Ländern mit 500 Millionen Menschen, in der Europäischen Union uns ein neues oder erneutes Bewusstsein vermitteln, dass wir das Glück haben, in der Europäischen Union in friedlicher Weise die Herausforderungen und Probleme in der Europäischen Union zu lösen. Wir lösen unsere gemeinsamen Herausforderungen, die wir haben, in der Europäischen Union auf der Grundlage des Rechtes. Und das Recht sichert den Frieden. Und das ist das historisch völlig Neue, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen in dieser großen Gemeinschaft der Europäischen Union, dass wir die auf der Grundlage des Gesprächs, des Dialogs und friedlicher Abstimmung bewältigen. Und deswegen sollten wir wegen dieser schlimmen Ereignisse in der Ukraine, durch das Verhalten Russlands, durch andere Ereignisse, auch dort in der Ukraine, erneut den Wert der Europäischen Union erkennen, auch als einer wirklichen Wertegemeinschaft. Und die große Aufgabe, die wir als Europäische Union haben, Sie haben auch die Grenzen angesprochen, das war auch Teil meiner Gespräche hier in Rom, zum Beispiel mit dem Innenminister Angelino Alfano, dass wir unseren Beitrag als Europäische Union zur Grenzsicherung leisten, damit die Menschen, die zu uns wollen, nicht im Meer ertrinken. Und dass wir andererseits aber auch den Ländern helfen, aus denen diese Menschen, diese bedauernswerten Menschen kommen. Also unsere Handlungsfähigkeit, insbesondere nach außen, müssen wir als Europäische Union stärken.
Wir gedenken des Ausbruchs des Großen Krieges vor knapp 100 Jahren. Wir stehen etwa 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Großen Weltkrieges. Also die Initialzündungen, wenn man so will, für das Zusammenwachsen. Aber davon reden wir im Augenblick weniger. Die Öffentlichkeit wird das Zusammenwachsen weniger wahrgenommen. Ist es keine politische Perspektive mehr der Zeit?
Mein Eindruck ist doch, dass im Europawahlkampf, die Wahlen liegen ja noch nicht viele Wochen zurück, das Thema Frieden wieder eine größere Rolle gespielt hat, wegen der Ereignisse um die Ukraine. Aber Sie haben recht, der Friedensgedanke, der ja die Grundlage der europäischen Einigungspolitik war und nach meiner Überzeugung auch noch der Hauptgrund heute ist, wenn auch nicht der einzige, der Friedensgedanke ist wieder etwas deutlicher geworden, als er in den vergangenen Jahren war. Und deswegen begrüße ich es, wenn wir auch wieder über die Grundlagen, die uns zur europäischen Einigungspolitik geführt haben, wieder stärker diskutieren. Und dazu gehört der Friedensgedanke, der aber immer verbunden werden muss mit dem Freiheitsgedanken.
Europa steckt, wenn wir so wollen, in der Krise. Also Katalonien möchte sich selbstständig machen. Schottland stimmt ab am 18. September, ob sie sich von Großbritannien trennen. Es scheint also eher so etwas wie voneinander abgrenzen, das Thema der Stunde zu sein, nicht so sehr eine größere Einheit. Würden Sie dem zustimmen?
Das ist die Frage, wie man das betrachtet. Wenn Sie von Schottland reden oder auch Katalonien, die wollen sich möglicherweise aus ihrer eigenen staatlichen Nationalität lösen. Aber sowohl die Schotten als auch die Katalanen sind wieder sehr europäisch. Und die Frage stellt sich, wie wird das Europa der Zukunft organisiert sein? Und wir, oder ich, vertrete die Meinung mit meinen politischen Freunden in der Europäischen Volkspartei, also den Christdemokraten, dass wir verschiedene Ebenen Europas haben. Wir haben die kommunale Ebene, wir haben die Ebene der Regionen, in Deutschland würden wir sagen der Bundesländer, Wir haben die nationale Ebene und wir haben die Ebene der Europäischen Union. Und man sollte diese vier Ebenen nicht verstehen als im Gegensatz zueinander, sondern als sich etwas Ergänzendes. Das heißt, wir haben nicht nur ein Europa der Regionen, was einige gerne alleine hätten. Wir haben nicht nur ein Europa der Nationalstaaten, was manche gerne nur sehen, dass die Nationalstaaten ihren Wert hätten. Nein, wir haben auch das Europa der Kommunen, was ganz wichtig ist, und die europäischen Institutionen, die über den Nationen, den 28 Ländern der Europäischen Union stehen. Das heißt, der Europäische Rat, die Regierung mit den Staats- und Regierungschefs, dann die Europäische Kommission mit einem Präsidenten auch und das direkt gewählte Europäische Parlament. Also man darf diese verschiedenen Ebenen und Institutionen nicht im Gegensatz zueinander befindlich verstehen, sondern sie ergänzen sich und gehören zusammen.
Der politische Diskurs, so scheint es mir jedenfalls, scheint aber dann doch ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Also ich war zum Beispiel in Barcelona während des Wahlkampfes oder der letzten Abstimmung. Ich habe ein bisschen verfolgt in Schottland die Fernsehdebatten. Man könnte zum Beispiel auch die Debatte um die Ausländermaut in Anführungszeichen in Deutschland anführen. Es scheint also von der Debattenkultur doch eher auf Konfrontation zu gehen, auf Abgrenzung.
Ja, aber in dem Falle von Schottland und Katalonien nicht gegen die Europäische Union eine Abgrenzung, sondern eine Abgrenzung gegenüber dem Nationalstaat, in dem sich Schottland und Katalonien befinden, also im Falle Schottlands das Vereinigte Königreich. Wobei die Schotten sich auch als eine eigene Nation verstehen, die aber wiederum zu einem anderen Staat, nämlich dem Vereinigten Königreich gehören. Ich hoffe, dass die Schotten und die Engländer und die Waliser und die Nordiren zusammenbleiben, aber auch als ein starker Teil der Europäischen Union. Das heißt, Schottland richtet sich nicht gegen die europäische Idee. Die Schotten waren historisch immer sehr gegenüber dem Kontinent freundlich, weil die Engländer eben, mit denen sie im Disput waren, eine andere Haltung hatten. Sodass man das Unabhängigkeitsstreben von Schottland wie auch von Katalonien nicht als gegen Europa gerichtet verstehen muss, sondern als gerichtet verstehen muss gegen den Nationalstaat im Falle von Katalonien, also gegen den spanischen Staat und im Falle von Schottland gegen das Vereinigte Königreich.
Also quasi wären diese konfrontativen Stimmungen eher lokal zuzuordnen, würden Sie sagen. Das hat nichts innereuropäisches, keine Sprengkraft.
Ja, es ist schon eine Sprengkraft, weil das ja eine Wirkung hat, wenn Schottland sich aus dem Vereinigten Königreich lösen sollte, dann müssten ja Verhandlungen stattfinden, wenn Schottland Mitglied der Europäischen Gemeinschaft werden wollte, mit der Europäischen Union. Und es würde alles sehr viel komplizierter, wenn die Nationalstaaten sich zum Teil auflösen in Regionen und nicht mehr das Band der Nationalität haben und die sich lösenden Regionen aber dann wieder Mitglied werden wollen der Europäischen Union, dann wird Europa sehr viel komplizierter noch, als es heute ist. Und deswegen ist es meine sehr deutliche Meinung, dass wir ein Interesse daran haben sollten, dass die Nationalstaaten in ihrer bisherigen Formation, in ihrer bisherigen Gliederung erhalten bleiben, dass aber die Nationalstaaten ihren Regionen auch ein stärkeres Gewicht nicht der Autonomie geben, der vollständigen Selbstständigkeit, das würde zu weit gehen, aber der Wahrnehmung mehr regionaler Rechte, sodass es im Prinzip dabei bleiben sollte, die kommunale Ebene zu haben, die regionale, die nationale und die europäische Ebene, aber mit auch größeren Möglichkeiten für die Regionen dort, wo es gewünscht wird.
Ein bisschen ein Themawechsel. Herr Böttering, Sie waren lange, lange Jahre im Zentrum Europas politisch engagiert. In der Rückschau, was würden Sie sagen, waren Ihre Erfolge? Die Zeit, wo Sie sagen würden, das hat Europa mitgeprägt und das hat Sie persönlich auch besonders beeindruckt.
Ich hatte ja das große Privileg, von der ersten Europawahl im Jahr 1979 bis jetzt zu dieser letzten Europawahl, formell bis zum 1. Juli 2014, also 35 Jahre, dem Europäischen Parlament anzugehören und im Übrigen, wenn ich das hinzufügen darf, als Einziger. Und wenn ich das Europa von heute betrachte, in der rückwärtigen Schau von 1979, dann muss ich sagen, ist es ein Wunder, wie Europa heute aussieht. Und wir sind hier bei Radio Vatikan Und ich möchte besonders die Rolle von Papst Johannes Paul II. Hervorheben, der seinen polnischen Landsleuten in den 80er Jahren zugerufen hat, habt keine Angst, verändert die Welt, verändert diese Welt. Und Polen gehörte zum Warschauer Pakt, zur kommunistischen Welt. Und dass Polen heute mit anderen Ländern Mitteleuropas, Estland, Lettland, Litauen, die zur Sowjetunion gehörten, heute Mitglied der Wertegemeinschaft der Europäischen Union sind, das ist für mich eine Entwicklung, die aus der Perspektive des Jahres 1979 wie eine Vision oder, wenn wir sagen wollen, wie ein Wunder erschienen wäre. Und deswegen möchte ich uns in der Europäischen Union ermutigen, dass wir bei aller Demut, die wir natürlich haben müssen, politisch und auch als Christen, dass wir etwas selbstbewusster sind. Unsere Werte haben sich durchgesetzt und nicht der Kommunismus. Der totalitäre Kommunismus mit dem Prinzip der Klasse, wie vorher auch der Nationalsozialismus mit dem Prinzip der Rasse, sind gescheitert. Die Organisierung des Menschen in einem totalitären Land ist gescheitert. Der Mensch ist Person, ist mit einer Würde behaftet und das entspricht ja auch unserem christlichen Menschenbild. Jeder Mensch ist einzigartig, ist Person, hat Verantwortung für sich, Verantwortung für die Gemeinschaft. Wir haben unsere Werte, die Würde des Menschen, die Freiheit, die Demokratie, das Recht, der Frieden. Und das hat sich durchgesetzt. Und darauf sollten wir stolz oder vielleicht anders, dafür sollten wir sehr dankbar sein. Nun darf uns das niemals selbst zufrieden machen. Die Menschen bleiben und Staatenorganisationen bleiben immer gefährdet. Und jede Generation hat ihre eigenen Herausforderungen. Und da Sie gefragt haben nach meinen eigenen Möglichkeiten, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich die Aufgaben im Europäischen Parlament wahrnehmen durfte, die ich wahrnehmen konnte, zum Beispiel auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten in den Jahren 94 bis 99, konnte sehr viel tun, dass nicht nur Estland Mitglied der Europäischen Union wurde, sondern auch Lettland und Litauen. Dann die 7,5 Jahre als Fraktionsvorsitzender der größten Fraktion von 99 bis 2007. Ich konnte sehr fördern die europäische Verfassung, die dann am Ende der Vertrag von Lissabon wurde, die Charta der Grundrechte, die ich unterschreiben konnte als Präsident des Europäischen Parlaments am 12. Dezember 2007 im Europäischen Parlament zusammen mit dem Kommissionspräsidenten und dem Ratspräsidenten oder auch die Berliner Erklärung vom 25. März 2007 in Erinnerung an die römischen Verträge, was dann zum Vertrag von Lissabon führte, die Öffnung der Grenzen kurz vor Weihnachten 2007 nach Polen und den anderen mitteleuropäischen Staaten. Es war eine großartige, erfüllte Zeit für die europäische Einigung und dass ich dieses mitbegleiten, zum Teil mitgestalten durfte, empfinde ich mit großer Dankbarkeit. Aber wir bleiben gefährdet. Und deswegen muss die Generation, die jetzt die Verantwortung hat, natürlich den Weg der Einigung weitergehen. Wir haben neue Herausforderungen mit der gemeinsamen europäischen Währung, mit der Rückführung von Defiziten, mit der Förderung von Wachstum, mit der Reform und Flexibilisierung unserer Wirtschaft, damit wir wettbewerbsfähig bleiben, mit der Sicherung unserer Grenzen, einer humanen, menschlichen Asyl- und Immigrationspolitik. Das alles sind neue Aufgaben, die die gegenwärtige politische Generation lösen muss. Und als Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung bemühe ich mich, so gut ich kann, diese Herausforderung mit zu begleiten.
Sie haben ein Buch geschrieben, Herr Pöttering, zum Glück vereint. Sind wir das, vereint?
Die Formulierung des Buchtitels heißt, wir sind zu unserem Glück vereint. Das ist eine Formulierung aus der Berliner Erklärung, also einer gemeinsamen Erklärung der Regierung der Länder der Europäischen Union, der Kommission und des Parlaments. Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer damaligen Eigenschaft als Präsidentin des Europäischen Rates, der Präsident der Kommission José Manuel Durão Barroso und ich als Präsident damals haben gemeinsam diese Erklärung unterschrieben. Ja, wir sind zu unserem Glück vereint, aber es bleibt gefährdet und wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, dass das so bleibt, dass wir vereint bleiben und wenn jeder sich anstrengt, jeder die Interessen und die Überlegungen, die Überzeugungen, die Absichten des Partners in den Ländern der Europäischen Union, in den europäischen Institutionen anhört, reflektiert, dann glaube ich, haben wir in einer unglaublich gefährdeten Welt als Europäer in der Europäischen Union eine gute Chance, durch dieses 21. Jahrhundert zu gehen. Aber wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern wir müssen täglich weiterarbeiten. Und Europa entsteht ja nicht mit einem großen Knall oder wie eine reife Frucht, die vom Baum fällt, sondern Europa bedeutet das tägliche Bemühen um Details und Einzelheiten, und daraus entsteht dann das Große.
Abschließende Frage noch einmal zu Europa. Rückschauend und vielleicht auch in die Gegenwart schauend, was hält Europa zusammen? Es ist die Wirtschaft, die Kultur, das Erbe. Was hält uns zusammen?
Das Wichtigste ist, dass wir wissen in der Europäischen Union, und ich habe das hier bei meinem Besuch in Rom mit vielen Gesprächspartnern, sowohl in der Kirche als auch aus der Politik, immer wieder in den Gesprächen zum Ausdruck gebracht, aber auch meine Gesprächspartner. Wir als Europäische Union sind eine politische Familie, die sich gründet auf Werte. Ich darf sie nochmal nennen: die Würde des Menschen, die Menschenrechte, die Freiheit, der Frieden, die Rechtsordnung. Und wenn wir uns als eine politische Familie verstehen, dann gehört dazu die Solidarität. Und wenn ein Land Schwierigkeiten hat, ob das sich um den Euro handelt, ob es sich um die Grenzsicherung handelt oder in anderen Bereichen, dann müssen wir das Verständnis haben, wie in einer Familie, dass man niemanden ausschließt, sondern dass man zusammenkommt, darüber spricht, wie können wir die Herausforderung gemeinsam bewältigen. Und das ist das Prinzip der Solidarität. Und wenn wir dieses Prinzip der Solidarität pflegen, dann bin ich überzeugt, wird die Europäische Union im 21. Jahrhundert eine gute Zukunft haben. Und dann können wir auch unseren, manchmal bescheidenen, manchmal auch größeren Beitrag leisten zu einer friedlichen und menschlichen Entwicklung in der Welt.
Herr Pöttering, ganz herzlichen Dank.
Und damit endet unsere Sendung. Ihnen alles Gute, wo immer Sie uns zuhören. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.